Auch ich möchte Sie aufs Herzlichste begrüßen, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute am 6. Dezember 2022, einem ganz besonderen Tag, nämlich dem Nikolaustag. Ich hoffe, Sie haben alle rechtzeitig Ihre geputzten Stiefel vor die Tür gestellt und diese auch prall gefüllt wieder reinholen können. Prall gefüllt ist auch der heutige Produkt-Update-Call zu den First Eagle Amundi-Fonds, nämlich mit top-aktuellen Informationen zu den Fonds sowie exklusiven Einblicken in das Fondsmanagement von First Eagle. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für diesen Call nehmen. Mein Name ist Andreas Schubert. Ich bin als Executive Director bei Amundi Deutschland tätig und es ist mir eine große Freude, diesen Call heute wieder moderieren zu dürfen. Erlauben Sie mir vorweg in diesem Zusammenhang den Hinweis auf den nächsten Produkt-Update-Call heute in einer Woche, in dem es um den CPR Invest Global Disruptive Opportunities gehen wird, sowie den Hinweis auf unseren 14-tägig stattfindenden Amundi CIO Markt-Update-Call, zu dem wir Sie hiermit ebenfalls herzlich einladen möchten. Der nächste Termin hierfür ist übermorgen, sprich der 8. Dezember. Dafür konnten wir neben Helene Windischbauer, unserer Head of Multi-Asset Solutions bei Amundi Deutschland, und Thomas Kruse, unserem Deutschland-CIO, als Gastreferent Herrn Professor Dr. Michael Heise, einen der bekanntesten deutschen Ökonomen und Mitglied des Beirats von Amundi, gewinnen. Gemeinsam blicken die drei auf ein turbulentes Börsenjahr zurück, das viele Fragen offen lässt. Wie wird es mit der Inflation weitergehen? Wie stark werden die Zentralbanken die Zinsen noch erhöhen? Und wird es 2023 wirklich zu einer Rezession kommen? Freuen Sie sich auf eine lebendige und vielleicht auch kontroverse Gesprächsrunde, moderiert von Peter Badstüber, Managing Director bei Amundi. Wie gewohnt bekommen Sie die zur Anmeldung erforderlichen Informationen am Ende dieses Calls noch einmal in einer Übersicht dargestellt. Den Link zu der heutigen Präsentation sowie den Tonmitschnitt im MP3-Format erhalten Sie im Nachgang in einer separaten Follow-up-Mail. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lassen Sie uns nun aber mit dem Produkt-Update-Call zu den First Eagle Fonds starten. Und da heute Nikolaustag ist, haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie bekommen heute nicht nur Informationen aus erster Hand, wie ich ja immer anpreise. Heute bekommen Sie die Informationen auch direkt vom Ort des Geschehens, sprich live aus New York, dem Sitz von First Eagle. Von dort zugeschaltet ist heute nicht mein geschätzter Kollege von First Eagle, Jan Vormor. Herzliche Grüße von ihm. Sondern als Referenten für heute konnten wir den ebenfalls sehr geschätzten First Eagle-Kollegen Max Belmont gewinnen. Max ist Portfolio Manager bei First Eagle in New York und dort zugleich Senior Research Analyst und als solcher ein ausgesprochener Goldexperte. Zudem spricht er auch noch Deutsch. Mehr geht nun wirklich nicht zum Nikolaustag. Herzlich willkommen, lieber Max. Du wirst uns gleich fundierte und spannende Einblicke in das Fondsmanagement geben, direkt aus der Finanzhauptstadt der Welt. Nutzen Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gerne und zahlreich die Gelegenheit, unserem Referenten Ihre Fragen zu stellen. Dazu steht Ihnen das Chatfenster zur Verfügung, das nur von uns eingesehen werden kann. Lieber Max, in New York haben wir es jetzt erst 7 Uhr, daher zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass du heute für den Call extra früh aufgestanden bist. Das wäre für mich schon eine Herausforderung gewesen. Da sind wir auch schon bei dem ersten Stichwort Herausforderung. Max, 2022 war kein einfaches Jahr für Finanzinvestoren. Jetzt, wo es sich dem Ende nähert, was sind für First Eagle die wichtigsten Merkmale des Jahres?
Einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise einen schönen frühen Nachmittag nach Deutschland. Und hallo Andreas und auch ein Hallo an alle, die heute am St. Nikolaus dazugeschaltet haben. Freut mich sehr über die Einleitung und freut mich auch sehr, mit euch allen dabei zu sein und gleichzeitig ein Update hier von First Eagle zu geben. Und insbesondere ist es ein Update dieses Mal auf Deutsch und es ist mein erstes, wenn ihr es glaubt. Deswegen, normalerweise ist es auf Englisch, heute auf Deutsch. Aber lass mich zu deiner Frage kommen, Andreas, und die beantworten und ein paar Merkmale darstellen. Und wenn wir uns das so im Rückblick anschauen, was 2022 war, dann würde ich sagen, dass die Amis hier bei uns das Sprichwort haben, no place to hide. Und auf Deutsch übersetzt heißt es war ein Jahr, wo man sich nicht unbedingt verstecken konnte. Vielleicht das Einzige, was lief und wo man behutsam investieren konnte, waren vielleicht der US-Dollar und auch Energieanteile. Und das sieht man jetzt auf der Seite 3, Andreas.
Max, ich kann gerade nicht weiterblättern. Hast du die Chance, mal bitte weiter zu blättern für mich? Ich habe hier technische Probleme
Okay.
Am Nikolaustag.
Kein
Deswegen,
Thema.
sorry dafür.
Super. Kein Thema. Das sieht man hier auf dieser Seite, auf der dritten Seite hier. Also das erste Merkmal von 2022 wäre, dass der US-Dollar und nur die Energieanteile klare Stärke gezeigt haben. Zweitens würde ich auch sagen, dass der amerikanische Markt besser abgeschnitten hat als der Rest der Welt. Tendenziell war die USA ein sicherer Hafen und wurde als solcher angesehen, denke ich mal. Es war geografisch abgeschottet von Asien als auch von der Ukraine. Eine Sache, die sich auch im starken US-Dollar widerspiegelt. Interessanterweise würde ich aber auch mitteilen, dass auch der schwächste Teil des Marktes in den USA war, nämlich US Growth. Der ist auch hier in den USA angesiedelt. Des Weiteren hat man auch tendenziell gesehen, dass man mit Large Cap besser dran war als mit Small Cap und Value schnitt auch besser ab als Growth. Letztendlich würde ich auch sagen, dass Gold für Nicht-US-Dollar-Investoren auch positiv war. Ein Grund dafür war nochmals hier auch der starke US-Dollar, weil Gold ist ja eine Währung und die kann ja in jeder weltweiten Währung auch gehandelt werden. Das wären so die Punkte, Andreas, und meine Gedanken zu dieser ersten Frage, die du hier gestellt hast.
Vielen Dank. Als angesehenes Value-House müsstet ihr euch zumindest die sinkenden Bewertungen am Markt doch gut als gute Nachrichten für euch empfinden, oder? Wie siehst du das?
Definitiv. Das ist im Allgemeinen wichtig. Und Bewertungen sind stark gesunken, was uns natürlich erfreut. Wir waren, sage ich jetzt mal, auch sehr selektiv und haben sehr selektiv dazugekauft dieses Jahr. Und wie man hier auf dieser Seite hier sehen kann, zum Beispiel in diesem linken Diagramm, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis näher am langfristigen Durchschnitt. Und wie gesagt, wir finden an sich mehr Gelegenheiten. Aber gleich auch eine Warnung vorab, die ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe. Es ist nicht alles günstig, richtig? Zwar sind die Bewertungen in den USA gesunken, insbesondere im US-Growth-Segment, aber nochmals, die sind historisch immer noch sehr hoch. Die für Value-Investoren. Die spannende Frage ist, wie geht es weiter? Und teilweise, was wir hier gesehen haben, auch auf dieser Seite, in diesem mittleren Diagramm, sieht man auch, dass Nicht-US-Aktien relativ zu US-Aktien billiger geworden sind. Und die Emerging Markets, also die Schwellenländer, sind auch noch günstiger geworden. Aber wie geht es weiter? Und ich denke, wir sind jetzt mittlerweile so ein bisschen am Scheideweg. Und das sieht man hier auf der fünften Seite. Und wir hier bei First Eagle denken, dass die Zukunft ungewiss ist. Wenn wir wüssten, was in der Zukunft passieren würde, dann würden wir entweder 100% in Aktien oder 100% in Gold investieren, sage ich mal. Aber wir können diese Prognose einfach nicht stellen und einfach nicht machen. Nun auf der positiven Seite, die Markterholungsphase hier, die wo es nach rechts geht, da gibt es ein paar Punkte, die man sich einfach wieder spiegeln kann. Und da gibt es natürlich eine gelockerte Covid-Politik in China. Es gibt vielleicht eine verbesserte und normalisierte Lage in der Ukraine. Vielleicht gibt es so, und wir kommen wirklich, wir sind so gut, dass es ein Soft Landing der US-Zentralbank, der Notenbank gibt und somit sich eine Markterholung ergibt. Andernfalls, hier auf der linken Seite, könnte es auch sein, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht ist, richtig, und es eine weitere Marktkorrektur gibt. Hier bei First Eagle sprechen wir immer von dem arithmetischen und der emotionalen Marktkorrektur. Mathematisch gesehen, sage ich jetzt, sind wir von negativen zu positiven Realzinserwartungen am langen Ende des US-Staatsanleihen übergegangen. Credit Spreads haben sich ausgeweitet und entwickelt. Und aber wir haben auch die ersten Risse in der Fassade gesehen, richtig? Man sollte ja schon mal nochmal die Interventionen, das ist das richtige Wort, die Intervention der Zentralbanken vor Augen bringen, wie zum Beispiel Großbritannien, die Europäische Zentralbank in Bezug auf Italien. Nochmals anders gesagt, wir haben objektiv und mathematisch vielleicht das Generationstief der Kapitalkosten gesehen und Geld hat heutzutage einen Preis und finanzielle Vermögenswerte versprechen von hier aus bessere Renditen. Aber man muss einfach anerkennen, dass vielleicht noch ein Teil der Anpassung noch vor uns steht. Und deswegen muss man sehr behutsam und sehr vorsichtig und sehr selektiv da einsteigen. Und ich habe hier vielleicht nochmal eine Aussage gelesen hier in Amerika und hoffentlich übersetze ich sie sinngemäß. Und die hieß: When central banks step on the brake, something goes through the windshield. Auf Deutsch würde die heißen, wenn die Zentralbanken auf die Bremse treten, dann fliegt etwas durch die Windschutzscheibe. Nun lassen wir es am besten dabei und natürlich hoffen wir auch für das Beste, Andreas.
Danke dir dafür, Max. Du hattest es ja schon kurz angedeutet, die First Eagle Fonds haben sich trotz dieses sehr schwierigen Umfeldes relativ gut behaupten können. Was waren denn die Hauptpfeiler hinter dieser Widerstandskraft? Und auch da müsste ich dich bitten, weiter zu blättern, noch geht die technische.
Ja, nee, kein Thema. Ich übernehme das einfach. Ich bin der Goldhedge, der potenzielle
genau.
Goldhedge, kein Thema. gut, was waren die Pfeiler? Ich denke, dass die robuste Leistung besonders für Anleger in Euro-ungehedgten Anlageklassen gut war. Das freut uns natürlich sehr, da viele unserer Treuen bis vorhin schon lange dabei sind. Und für die hat sich jetzt die Geduld ausgezahlt. Im Vergleich zu unseren Peers würde ich sagen, was man hier auf dieser Slide sieht, konnten wir gut abschneiden. Für beide Fonds sind wir im Top-Dezil der dazugehörigen Morningstar-Kategorie. Und auch unsere Downside Capture kann sich an sich sehen lassen mit 54% für den International Fund und 43% für den Income Builder. Und hierbei ist wichtig, dass der International Fund ja 80% in Aktien investiert ist. Und auch 2/3 des Income Builders ist ja auch in Aktien investiert. Das heißt, die Downside Capture hier im Jahresverlauf steht sehr gut da. Und gleichzeitig auch, um deine Frage zu beantworten, Andreas, ich denke, teilweise sind einige dieser Gründe hier auch auf der folgenden Seite, auf Seite 7 zu sehen, die wir hier aufgelistet haben. Zum einen ist die als Value-Investoren für uns natürlich die Aktienauswahl sehr wichtig. Die Übergewichtung und die positive Auswahl von Value-Aktien, speziell im Finanzbereich, aber auch im Energie- und in der Industrie, im Immobilienbereich, haben gut abgeschnitten. Wir sind zum Beispiel übergewichtet im International Fund gegenüber unserer Benchmark, der MSCI World, im Energiebereich. 7,4% gegenüber dem 4,8%. Und das konnte dann für uns eine positive Outperformance erreichen, dadurch, dass die Energiesektoren sehr gut waren von 2,4%. Wir hatten aber auch gleichzeitig, Entschuldigung, wir hatten auch gleichzeitig eine Untergewichtung von Growth-Aktien, natürlich basierend auf den Bewertungen und den Valuations, die wir da gesehen haben. Und Gold war relativ stabil, insbesondere physisches Gold. Die goldbezogenen Unternehmen, oder ich sage jetzt mal einfach die Goldgräber und die Goldbergbauunternehmen, die kamen ein bisschen unter Stress, haben ein bisschen gelitten durch die hohen Energiekosten. Aber auch abschließend würde ich dann auch noch sagen, hier wie man sieht, der positive Einfluss von der Kasse und den liquiden Mitteln und auch, dass die kurze Duration der Profile im Income Builder hat auch dazu beigetragen.
Das sind sehr, sehr beeindruckende Zahlen, Max. Und du meintest vorhin auch, ihr seid dieses Jahr auf Schnäppchen nachgegangen und gerade unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessieren natürlich sicherlich auch Titel oder Titelveränderungen. Du sagtest, ihr seid ja sehr selektiv wieder vorgegangen. Wie spiegelt sich das in den Portfolien wieder?
Also wie vorhin angedeutet, wir waren übers Jahr hinweg waren wir sehr selektive Nettokäufer haben Positionen in 6 Unternehmen im internationalen Fonds und 10 im Income Builder aufgebaut und investiert. Dank attraktiver Bewertung außerhalb der USA kam diese Mehrheit von diesen Namen dort hinzu, außerhalb der USA. Und speziell, was auch beigetragen hat, ist, dass im Mai und Juni, dass wir selektiv dazu gekauft haben. Deswegen hat sich dann in unserer Kassenposition, in unserem Cash, wiedergespiegelt, die im Juni auf ihrem Tiefpunkt lag. Die ist nun mittlerweile ein bisschen wieder gewachsen, weitgehend stabil, jedoch niedrig im Vergleich zu unseren historischen Ständen. Darüber hinaus würde ich auch sagen, finden wir Möglichkeiten im Quality-Growth-Bereich, die für uns interessant sind. Und dann habe ich hier, glaube auf der nächsten Seite hier, auf der Seite 9 und auf der Seite 10 nochmal einen kurzen Blick in die Positionierung, um deine Frage zu beantworten,
Ja, gerne.
Andreas. Aber nochmals, wir sind sehr selektiv, das ist wichtig, wir sind sehr selektiv und gemäßigt. Ein Prozess, der sich in all unseren Portfolios widerspiegelt und wir suchen immer nach Qualität. Das heißt, um zusammenfassend würde ich sagen, was wir gesehen haben oder was ihr auch gesehen habt, ist, dass das Portfolio weitgehend stabil ist und es bringt auch keine großen Überraschungen mit. Unsere Growth Exposure ist etwas gestiegen, die war aber auch nicht so wie vor von 1,5 Jahren. Wir haben ein bisschen mehr Position in Schwellenländern und Unternehmensanleihen sind historisch noch ein bisschen niedrig, aber wir nehmen so die die amerikanischen Unternehmensanleihen im Blick, dadurch, dass sie einen besseren Preis und eine Rendite zu diesem Zeitpunkt versprechen. Und dann hier auf dieser Seite, auf Seite 10, sind nochmal die Top 10 Holdings, also die Top 10 Positionen nochmal dargestellt, vom International als auch vom Income Builder Fund. Da gab es keine großen Veränderungen im Vergleich zum Ende des Jahres 2021. Wie gesagt, wir haben einfach ein paar Unternehmen nachgekauft und in ein paar weitere Unternehmen investiert.
Okay, kommen wir mal von den Aktien nochmal zu dem Gold, Max. First Eagle ist ja einer der größten Goldinvestoren weltweit und wie du weißt, haben wir Deutschen eine ganz besondere Beziehung zum Thema Gold. Umso mehr freut es mich auch heute, dass wir dich, den Goldexperten aus dem Hause First Eagle im Call haben. Und könntest du bitte unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal kurz erklären, warum ihr seit Jahrzehnten eine strukturelle Goldallokation in vielen eurer Portfolios habt?
Definitiv und das ist ja jetzt mein Spezialthema, sage ich jetzt. Und ich sage es jetzt einfach, ich stelle es einfach mal in den Raum hier. Und so wie wir hier bei First Eagle denken, ist es, dass die langfristige Vermögensbildung, die erfordert, dass wir als Anleger nun in erster Linie Eigentümer von produktiven, gut positionierten Unternehmen sind, die wir zu vernünftigen Preisen eingekauft haben. Aber man fragt sich doch, was macht man, wenn man sich Sorgen um den Zustand der Welt macht? Und was kann ein Aktieninvestor dann machen, um die Auswirkungen von scheinbar unvermeidlichen Aktienkorrekturen, denke 2020 oder auch Februar diesen Jahres oder unerwartete Inflationsschübe abzumildern? Und einfach ausgedrückt, wir verwenden Gold für seine potenziellen Absicherungseigenschaften. Das ist an sich das Einfache, Andreas. Und die Absicherungseigenschaften gegenüber zwei Sachen würde ich jetzt hier mitteilen. Zum einen systemische Risiken und aber auch als Erhalt der langfristigen Kaufkraft. Und das sieht man hier auf dieser Seite 11, wo wir die Kaufkraft von Gold von 1560 bis 2007 darstellen. Und was man klar sieht, ist, dass über 450 Jahre Gold einfach seine Kaufkraft beibehalten hat. In der Goldindustrie gibt es diese Redewendung und die besagt, dass eine Unze Gold vor 100 Jahren einen guten, maßgeschneiderten Anzug erwerben konnte. Und ich würde sagen, mit einer Unze kann man heutzutage auch einen guten, maßgeschneiderten Anzug bekommen. Und deswegen investieren wir in Gold. Also Gold ist für uns eine potenzielle Absicherungseigenschaft in unseren Portfolios. Aber gleichzeitig ist auch die Frage, was treibt den Goldpreis an? Und da ist es wichtig, zu nennen, dass die realen Zinssätze, speziell in Amerika vis-à-vis Gold, dieser Treiber sind. Und was wir hier sehen, und ich nenne normalerweise, wenn ich dieses Diagramm vorstelle, nenne ich es den Rorschach-Test, und die eine starke negative Korrelation von Gold hier in der goldenen Farbe und dem US-Realzins, dem 10-Jahres-Realzins, zeigt. Das heißt, wenn der Realzins steigt, kommt Gold normalerweise unter Druck, weil Gold hat ja keine Dividende und es sollte ja auch keine Dividende zahlen. Aber wenn die Realzinsen dann fallen, dann hilft es Gold. Das heißt, der Realzins spiegelt somit das Vertrauen in der Wirtschaft wider. Und ich denke, das ist wichtig im Kopf zu behalten, dass Gold immer das Gegenteil von Vertrauen ist oder eins über das Vertrauen. Das heißt, ist das Vertrauen niedrig, dann würde ich annehmen, dass der Goldpreis etwas höher ist. Ist das Vertrauen groß in die Welt, in die Weltwirtschaft, dann sollte der Goldpreis für diese Absicherungsanlage etwas niedriger sein.
Jetzt habt ihr ja neben dem physischen Gold, worüber du jetzt ja gerade sehr nochmal interessante Ausführungen gemacht hast, habt ihr auch goldbezogene Unternehmen. Warum macht ihr das und wie wählt ihr die aus?
Ja. Sehr gut. Wenn wir uns das einfach mal so mental vorstellen, Andreas und alle, die dazu geschaltet haben, dann, wenn wir die Eigenschaften, die Charakteristiken des Goldes anerkennen, dann sind wir ja Value-Investoren. Und als Value-Investoren denken wir, dass Gold in der Erdkruste, also Gold, das sich noch in der Erde befindet, genauso nützlich sein kann wie Goldbarren im Tresor. Aber es ist genauso günstig, beziehungsweise was dazu hinzukommt, wenn es um die Bergbauunternehmen geht, dann muss es ja so sein, dass wir nach den billigsten Goldunzen suchen. Und diese billigsten Goldunzen entweder in der Erdkruste oder in den Unternehmen. Das heißt, wenn wir die Unternehmen bewerten, dann schauen wir uns an sich vier Säulen, vier Pfeiler an. Die Bewertung, die Resilienz oder Robustheit, die Laufzeit und die Optionalität. Und das ist wichtig, weil die Bewertung spiegelt sozusagen diese Sicherheitsmargin wider. Diese, sage ich, ominöse Margin of Safety auf Englisch. Dieses Sicherheitspuffer, das alle Value-Investoren haben möchten. Das heißt, wenn das Unternehmen niedriger an der Börse als unsere Bewertung dasteht, dann würde es ja Sinn machen, in so ein Unternehmen zu investieren, weil die Bewertung ja niedrig ist. Die Resilienz bzw. die Robustheit spiegelt an sich nur die Fähigkeit des Goldgräbers oder des goldbezogenen Unternehmens in die jetzt habe ich meinen Faden verloren. Die Resilienz ist an sich nur, was wichtig ist, dass die Kosten sehr niedrig sind des Unternehmens. Denn wir wollen nur in Unternehmen investieren, die niedrigsten Kosten haben. Die Laufzeit ist auch wichtig, weil du möchtest ja an sich klare Bilanzen haben. Sprich, du möchtest wenig Verschuldung, aber du möchtest auch in langfristige Unternehmen investieren. Und die Optionalität spiegelt nur das Aufwärtspotenzial wider, die Erkundung sozusagen, die Erforschung der Umgebung. Und wenn wirklich diese vier Säulen zusammenkommen, machen wir eine Anlage in die Goldbauunternehmen. Und ich möchte hier kurz noch in den letzten 2 Minuten ein Investmentbeispiel geben, das eines Gold-Royalty-Unternehmens, mit dem ich meinen Vortrag beende. Und unser internes Ordnungsamt hat den Namen ausgeblendet, aber es handelt sich hier um Franco Nevada, da es nur drei Unternehmen in der Royalty-Business gibt in der Industrie. Und das Geschäftsmodell gefällt uns sehr gut, denn effektiv sind diese Royalty-Unternehmen Finanzintermediäre. Sie helfen den Goldgräber mit einer Kapitalspritze und bekommen dann retour einen prozentualen Abschlag vom Ertrag und der Produktion der Mine. Dadurch schützen Sie dann die Investoren, wie hier auf der linken Seite dargestellt ist, vor der Kosteninflation und auch dem Währungsrisiko und auch dem Investitionskosteninflation. Das heißt, Sie haben auch ein begrenztes politisches Risiko. All das haben normale Bergbaubetriebe nicht. Ein weiterer Aspekt ist, dass Sie auch antizyklisch investieren. Und dadurch, durch dieses widerstandsfähiges Geschäftsmodell mit sehr niedrigen Kosten, sind sie sehr robust und belastbar. Das heißt, die Kosten, wie gesagt, von der Resilienz sind sehr, sehr niedrig. Es ist auch nennenswert hier, dass der Vorstand 140 Millionen investiert hat, mit Anlagen in 140 Millionen US-Dollar investiert hat. Und das ist ein Geschäftsmodell, das uns natürlich sehr gefällt. Der einzige Nachteil, würde ich sagen, dieser Unternehmen ist, dass sie normalerweise ein bisschen teurer sind als die Goldgräberanteile, dadurch, dass sie natürlich weniger Risiken haben. Das heißt, man muss sehr geduldig sein, um in sie zu investieren, aber für den langfristigen Investor haben sich solche Unternehmen auch sehr ausgezahlt, wie man hier oben am Graphen sieht, wo der Goldpreis seit der IPO, also seitdem die Aktie an der Börse gehandelt wird, klar outperformed hat.
Du sprachst jetzt gerade das Stichwort Kosten. Wir haben tatsächlich hier auch zu dem Thema eine Frage im Chat. Vielleicht, und das passt auch noch mit der Zeit, kannst du so grob über den Daumen sagen, wie hoch die Kosten sind für die in Euro gehedgte Anteilklasse, die es ja auch zu den beiden Fonds gibt?
Die prozentuale, die habe ich jetzt nicht gerade vor mir. Also meinst du auf Gold oder in insgesamt?
Nee, für das Hedging der Währung, Entschuldigung, für das Hedging der Währung Dollar gegen zum Euro. Das ist ja
die habe ich jetzt nicht vor mir liegen. Andreas, vielleicht können wir dann mit dem mit die Frage nochmal nachträglich beantworten, wenn es in Ordnung ist.
Liefern wir unbedingt gerne nach. Und eine weitere Frage noch von der Zeit her passt noch. Sind auch andere Edelmetalle wie Silber und Platin vorstellbar? Einfach mal mit einem kurzen Ja oder Nein.
Ganz kurzes Nein, weil Gold an sich keine industriellen Nutzbarkeit hat, im Gegensatz zu Platin, Silber, Öl oder anderen Rohstoffen. Das heißt, es wird nicht in der Industrie benutzt. Und das ist das Schöne an Gold, dass es einfach nicht mit der Wirtschaft schwankt, hoch und runter, die man mit anderen Rohstoffen hat. Nur 7% der Goldnachfrage kommt von der Industrie und da ist auch teilweise, da sind Goldzähne auch mit drin. Also das ist dann die industrielle Nachfrage von Gold ist sehr niedrig.
Wunderbar. Lieber Max, ganz, ganz herzlichen Dank für deine wirklich sehr interessanten Ausführungen. Du warst heute meine Margin of Safety, was die Technik angeht. Dafür auch vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit müssen wir leider zum Ende kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen auf der nächsten Seite noch einmal kurz in der Übersicht die wichtigen oder die wichtigsten Gründe für ein Investment in die First Eagle Fonds. Da Sie die Präsentation im Anschluss behalten, möchte ich jetzt noch mal ganz kurz die letzten Sekunden nutzen, um Sie zu erinnern an den nächsten Produkt-Update-Call sowie den bereits erwähnten CIO-Markt-Update-Call. Die QR-Codes und auch die Anmeldelinks sehen Sie auf dieser Seite. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, sprechen Sie bitte Ihre bekannten Ansprechpartner bei Amundi an. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich für den Call bedanken, für Ihre Zeit, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir würden uns freuen, Sie bei einem der nächsten Call wieder zu begrüßen und wünschen Ihnen einen schönen restlichen Nikolaustag. Bleiben Sie gesund, Ihr Max Bellmont und Andreas Schubert. Herzlichen Dank.